Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Heute geht's wieder ans Eingemachte. Kulturkampf. Wie betrifft das unsere Kommunen und wie gehen wir damit um? Kreuze, Kopftücher, Regenbogenfahnen. Kaum ein Thema spaltet Rathäuser so sehr wie Symbole. Der Streit ums richtige Zeichen ist somit Alltag in der Kommunalpolitik. Aber wer schürt ihn eigentlich und wer bremst ihn? Und wie kommen wir wieder zu echter Politik statt zu Empörungsmanagement? Aber wie immer zunächst einmal herzlich willkommen, liebe Rebecca Papieron, grüße dich.
Hallo Christian. Wie schaffen wir es, wieder echte Politik zu machen und nicht über aufgeheizte Debatten das Wesentliche zu vergessen? Darüber wollen wir heute mit drei Gästen sprechen, die sich mit dem Thema Kulturkampf nicht nur aus Schlagzeilen gut auskennen, sondern auch aus der Forschung und der Rathauspraxis. Deshalb ganz herzlich willkommen. Unser erster Gast ist einer der renommiertesten Demokratieforscher Deutschlands. Hans Vorländer ist Seniorprofessor an der TU Dresden. Direktor unter anderem des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung. Er analysiert also, warum unsere Debatten gerne einmal kippen und vielleicht auch, was wir dagegen tun können. Herr Vorländer, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Ja, ebenfalls bei uns Martina Ferlen. Sie ist Bürgermeisterin von Urbach. Das ist eine 9000 Einwohnergemeinde östlich von Stuttgart in Baden-Württemberg. Und Frau Ferlen weiß, wie schnell lokale Konflikte Gräben reißen und vor allem, wie man sie wieder zuschüttet. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Und Michael Salomo, er ist Oberbürgermeister von Heidenheim und Bundesvorsitzender des Netzwerks Junge Bürgermeister. Er kennt den Alltag zwischen Beschlussvorlage und Drohmails ebenfalls sehr gut. Herzlich willkommen, Herr Salomo.
Hallo.
Ja, Herr Vorländer, ich beginne mal bei Ihnen. Wir haben beim letzten Mal diskutiert, ein Plakat im Freibad, eine Umbenennung von Spielplätzen, eine Fahne auf dem Rathaus und schon brennt die Hütte. Was genau, vielleicht analysieren Sie das mal, passiert da? Sind Rathäuser mittlerweile sowas wie die Frontlinie des gesellschaftlichen Kulturkampfs geworden?
Unter anderem ja. Aber es sind nicht nur die Rathäuser, die unter Beschuss stehen, wenn sie dies oder jenes tun oder etwas anderes lassen, sondern es sind natürlich auch die Medien, die sehr stark dazu beitragen und die Politik ganz allgemein, wenn sie glaubt, eine solche, sagen wir, Umbenennung oder eine ganz besondere Position sehr stark, auch emotional aufgeladen zu vertreten. Dann haben wir eine Situation, wo die Menschen sehr leidenschaftlich, aber darüber hinaus auch manchmal sehr erhitzt und in einem empörenden Stil über Politik reden. Und ganz gerne dann auch nicht nur in den sozialen Medien Hass und Hetze verbreiten oder gar, wie es ja auch vorkommt, beispielsweise Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister tatsächlich auch durch physische Gewalt, nicht nur psychische Gewalt, sondern auch physische Gewalt einzuschüchtern versuchen. Das sind solche Ketten der Eskalation von Gefühl, Empörung, und die dann auch das politische Geschäft sehr schwierig werden lassen.
Frau Ferlen, vielleicht kann ich das mal praktisch weiterdrehen. Empörter Stil, Wut über Politik, sowohl online als auch offline. Kennen Sie das aus Urbach selber auch? Und wenn Sie sich mal auch sich selbst und die Gemeinderatsmitglieder angucken, verändert das auch, wie man sich selbst nach außen präsentiert und Entscheidungen trifft?
Also es ist tatsächlich so, dass wir eine immer stärkere Zuspitzung erleben. Und in Urbach hatten wir in den letzten circa 20 Jahren drei Bürgerentscheide. Und die Bürgerentscheide haben nicht dazu geführt, dass die Themen wirklich befriedet wurden, sondern die haben eher zu einer stärkeren Polarisierung beigetragen, die Bevölkerung entzweit Gräben auch in Familien hineinbringt, aber auch im Gemeinderat sich dann eben widerspiegelt. Eine Gemeinde lässt sich nicht per Abstimmung heilen, sondern nur im Gespräch. Und wir müssen es wieder schaffen, miteinander zu sprechen.
Sehr spannend tatsächlich der Einblick, Herr Salomo. Sie sind ja jemand, der durchaus sagt, direkt Demokratie, oder Sie sprechen häufig vom Rathaus als Speerspitze der Demokratie. Manchmal habe ich nur so ein bisschen Eindruck, vielleicht ist manchmal das Rathaus auch eher Schaufenster der Moral. Also wird Kommunalpolitik auch bei Ihnen zum Schlachtfeld für Likes, für Haltungspunkte?
Ich glaube, da stoßen mehrere Faktoren aufeinander. Ich glaube, Rathäuser müssen inzwischen unwahrscheinlich schnell auf globale Herausforderungen reagieren. was natürlich massiv durch Bürokratie gehemmt wird. Also wenn man einem Bürger erklärt, Brückenbau dauert 10 Jahre, bis ich alle Verfahren durch habe und bis der erste Bagger dasteht, da gibt es natürlich wenig Verständnis dafür. Und ich habe mal vor längerem ein Interview gegeben, da hat man mich auch ein bisschen dafür gesteinigt. Ich sage, wir haben die falschen Bürgerbeteiligungsmodelle, weil Bürger bei den Beteiligungsmodellen immer der Ansicht sind, sie können ein Projekt anhalten. Unsere Verfassung sieht eine repräsentative Demokratie vor, die durch den Gemeinderat quasi vertreten wird. Und wir in den Gemeinden, wir stehen vor der Herausforderung, dass es immer mehr Fachbeiräte neben dem Kommunalorgan gibt, ne? Da gibt es einen Fahrradbeirat, den Seniorenbeirat, den Jugendbeirat, den Klimabeirat, und jeder versucht ja nur für seine Sparte zu kämpfen. Aber der Gemeinderat muss halt alle Belange unter einen Hut bringen. Ne? Jeder sagt zu mir immer, Herr Salomon, wir brauchen eigentlich nur Geld, dann wird alles besser. Aber dass ich das Geld halt an einer anderen Stelle dann wegnehmen muss, das ist dann halt auch die logische Konsequenz. Und ein Fachbeirat schaut sich nie an, wo nehmen sie es weg, sondern das muss dann der Gemeinderat. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen neu strukturieren, damit es einfach auch wieder klarer nach außen wird und dass wir vielleicht auch nicht so viele Frustbürger produzieren.
Jetzt hat es aber solche Debatten, würde ich ja mal schätzen, eigentlich schon immer gegeben. Aber Herr Vorländer, jetzt ist aktuell die Diskussion ja trotzdem viel polarisierter in vielen Fällen. Was hat sich denn verändert, beziehungsweise wie kommt das, dass die Debatten so schnell kippen?
Ja, geändert hat sich, dass man schneller intolerant wird, dass man den anderen weniger versteht, dass man die andere Meinung auch geringer respektiert, dass sie manchmal auch schlicht und einfach als illegitim angesehen wird. Und was wir vor allen Dingen beobachten, ist eben, dass Menschen sich sehr schnell über Gebühr emotional ins Zeug legen, um es mal so ein bisschen einfacher auszudrücken. Und der Hintergrund sind unterschiedliche Entwicklungen in unserer demokratischen Kultur. Das liegt daran, dass viele glauben, sie könnten ihre eigenen Interessen, Präferenzen oder Anschauungen unmittelbar durchsetzen und dass die Politik genau das tun muss, was der Einzelne gerade jetzt vorträgt. Das ist das, was Herr Salomo ja auch gerade sagte, sozusagen der Sinn für das Allgemeine ist etwas verloren gegangen und die Akzeptanz auch von demokratischen Institutionen wie einem Stadtrat oder einem Kreistag, das Vertrauen in diese Institutionen ist auch geringer geworden. Das heißt, wir haben einfach auch durch die Veränderung der politischen Kommunikation und Social Media und Netzwerke spielen eine ganz entscheidende Rolle, eine so dramatische Veränderung eigentlich von politischer Öffentlichkeit und von Kommunikation, dass die Menschen immer in Echtzeit glauben, dass die Politik alle ihre eigenen individuellen, singulären Bedürfnisse erfüllen müssen. Und das übt den Druck aus. Und da muss man dann sehen, dass man irgendwie wieder Foren findet, wo wir als Bürgerinnen und Bürger lernen, uns mit anderen auszutauschen und unsere eigenen Interessen auch im Lichte der anderen in irgendeiner Weise abzugleichen.
Dieses eigene Interessen durchsetzen, Frau Ferlen, das haben Sie ja nun sehr, sehr deutlich gemerkt. Sie sprachen eben von den Bürgerentscheiden, die am Ende nicht zu einer wirklichen Befriedung geführt haben. Trotzdem mussten Sie dann natürlich hinterher, auch wenn sich so manche Frage auch gar nicht auf ein Ja oder Nein möglicherweise konzentrieren lässt, dann ja versuchen, irgendwie diese Konflikte zu moderieren. Nehmen Sie uns da mal mit. Wie reagieren Sie zum Beispiel, wenn Aktivisten ihre Verwaltung in sozialen Medien an den Pranger stellen oder in solchen Fällen, wenn nach dem Bürgerentscheid, ich hätte jetzt beinahe gesagt, vor dem Bürgerentscheid ist, weil eigentlich nichts befriedet ist. Was sagen Sie, wie funktioniert das? Und damit auch verbunden die Frage, für wie gefährlich halten Sie zu viel Beteiligung oder auch zu wenig Haltung?
Also zuerst muss man mal feststellen, dass so ein Bürgerentscheid die Komplexität ja deutlich reduziert, nämlich auf eine reine Ja-Nein-Frage. Und das kommt den allermeisten Fragestellungen nicht wirklich entgegen. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg eine Servicestelle Bürgerbeteiligung und die hat auch selber jetzt festgestellt, dass ein Bürgerentscheid schon eigentlich zu spät ist, sondern man muss viel früher ansetzen, nämlich mit dem Bürgerdialog. Und das ist eben auch das, was wir in Urbach jetzt verstärkt machen, dass wir sagen, wir wollen ehrlich in ein Dialogverfahren eintreten. Denn wenn Menschen mitreden können und auch lange diskutieren können, ohne gleich abstimmen zu müssen, dann können durch diese Beteiligungsverfahren doch dann auch ganz gute Ergebnisse hervorkommen. Wir haben das jetzt noch nicht formal aufgesetzt. Das gibt es aber zum Beispiel in Stuttgart mit der Oper Stuttgart. Da steht eine große Sanierung an. Stuttgart war ja auch der Ort, wo nach dem Schwarzen Donnerstag vor 15 Jahren der Begriff des Wutbürgers geboren wurde. Und zu dem Thema, was ist eigentlich los mit dieser Polarisierung, woher kommt die Polarisierung, würde ich gerne noch ergänzen zu dem, was Herr Vorländer gesagt hatte. Als ich damals in den 90er Jahren aufgewachsen bin, waren wir in einer sehr überschaubaren Welt. Krieg war weit weg. Und jetzt, was merken wir jetzt bei unseren eigenen Kindern? Die Angst vor Krieg, Sorge um den Arbeitsplatz, gerade auch hier bei uns in der Region Stuttgart, wo doch die Automobilindustrie immer so sicher war. Steht die Rente noch? Was ist mit dem Lebensstandard? Inflation? Das sind so viele Unsicherheiten. Und man hat das Gefühl, es entgleitet uns alles. Und wenn dann auch noch bei mir vor im Ort ein Baugebiet auf die Wiese gebaut werden soll, wo ich immer mit meinem Hund Gassi gehe, dann habe ich da eine Möglichkeit, aktiv zu werden. Und das machen die Menschen.
Das finde ich ganz spannend, Herr Salomo. Da würde ich Sie gerne auch nochmal nachfragen, weil Sie eben sagten so, am Ende muss eben der Gemeinderat entscheiden. Jetzt sagt Frau Ferlen, wenn ich das richtig interpretiere, eine Diskussion muss eigentlich am Anfang der Debatte stehen und nicht am Ende, dass das dann zu einem Bürgerentscheid führt. Würden Sie das so unterschreiben oder sehen Sie es anders?
Ja, jeder ist für günstige Energie, jeder ist für bezahlbaren Wohnraum, aber bitte nie vor der eigenen Haustür. Ne? Ich glaube, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger da auch einfach wieder ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen. Also wenn ich da jetzt die Stadt Heidenheim nehme, die erzeugt 2,5-mal so viel grünen Strom, wie die ganze Stadt mit Industrie und Gewerbe verbraucht. Es kann ja auch eine Strategie von der Stadt sein, okay, zu sagen, wir wollen keine Windräder, weil es dumm aussieht. Aber dann ist auch die Konsequenz, dann dürfen unsere Bürgerinnen und Bürger auch nicht mehr Strom verbrauchen, wie wir halt erzeugen. Und ich glaube, da muss man Politik einfach wieder erlebbar machen. Da muss man den Leuten zeigen, was die Konsequenz ist, wenn man sich gegen was verhält. Und vorhin ist gerade das Thema Baugebiet gefallen. Das kann ich nur bestätigen. Wissen Sie, auf Bundes- und Landesebene gibt es so gut wie gar keine Bürgerbeteiligungsmodelle, sondern man macht tolle Konzepte in Berlin und in Stuttgart. Die stülpt man den Kommunen über. Man sorgt nie für einen Kostenersatz, also die Konnexität 104a Grundgesetz. Wir haben ja momentan die Konnexität der Zuständigkeit. Das muss ganz dringend verändert werden zur wer bestellt, bezahlt Konnexität, also zur Veranlasserkonnexität. Und ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn klar ist, ich habe in der Stadt zu wenig bezahlbaren Wohnraum, das sind alle Bürger dafür. In dem Moment, wo ich aber sage, das wird das Baugebiet, dann interessiert es 95% der Stadt gar nicht und die 5%, die betroffen sind, die machen mobil. So, die sammeln Unterschriften, die machen auf einmal Erdproben. Da hat mir ein Bürger mal in einer anderen Gemeinde erklärt, das sei der fruchtbarste Boden im ganzen Landkreis. Da habe ich gesagt, okay, ich lasse Ihr Argument zählen, aber dann müssen wir Ihr Haus zurückbauen. Ihr Haus steht auf demselben Boden. Also wenn, dann gleiches Recht für alle. Und die Problematik zeigt ja schon die Gemeindeordnung, weil ein Gemeinderat, der an diesem Wohngebiet wohnt und angrenzt, darf gar nicht mit abstimmen, weil die Gemeindeordnung sagt, er ist emotional befangen. Aber seine 150 Nachbarn, die habe ich alle im Bürgerbeteiligungsverfahren. Und weil das Bürgerbeteiligungsverfahren über 2 Jahre hinweg andauert, es ist zwar immer nur 1 Monat in der formalen Auslage, aber über 2 Jahre geht meistens ein Bebauungsplanverfahren, sind die Leute immer wieder in dem Gedanken drin, wie kann ich dieses Ding verhindern? Es geht aber nicht ums Verhindern, sondern es geht ums Verbessern. Es kann sein, dass man einen Weganschluss anders machen kann. Es kann sein, dass man vielleicht noch eine öffentliche Einrichtung braucht, dass man eine Bushaltestelle braucht, aber nicht diese Republik lahmzulegen. Weil es ist schön, wenn Berlin 2000 Windräder mehr beschließt und ein tolles Energiegesetz macht. Ob diese Windräder gebaut werden oder nicht, dafür sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in diesem Land verantwortlich. Weil wenn zum Schluss dann alles per Bürgerentscheid gekippt wird, dann können die total schöne Konzepte schreiben. Aber das Einzige, was passiert, ist, dass wir Wählerinnen und Wähler erzeugen, die total frustriert von der Kommunalpolitik sind und sagen, Völlig egal, was für ein Gutachten ich vorlege, völlig egal, was für ein Argument ich bringe, der kommt immer mit der Aussage, das Allgemeinwohl geht vor. Und da kann ich einfach nur den OB-Kollegen Rommel aus Stuttgart nochmal zitieren, der ehemalige OB-Kollege, der gesagt hat, die Summe aller Einzelinteressen ergibt nicht das Allgemeinwohl, sondern Chaos.
Jetzt haben wir zum einen gehört, dass wir mehr Gespräche mit den Bürgern, zwischen den Bürgern und von allen politischen Ebenen vielleicht auch mit den Bürgern benötigen. Zum anderen auch gehört, dass das hier und da die politischen Entscheidungen und Entwicklungen aber eben auch ausbremsen kann. Herr Vorländer, Sie hatten darüber geredet, dass wir neue Foren für Diskussion benötigen. Was können das denn für Foren sein? Ist da sowas wie eben statt auf den Bürgerentscheid zu warten, vorher schon den Bürgerdialog zu gehen, eine dieser Möglichkeiten aus Ihrer Sicht?
Ja, natürlich ist das eine Möglichkeit, aber man sollte nicht glauben, dass das das Allheilmittel ist. Ich meine, wir praktizieren hier in Ostdeutschland, in Dresden, wo ja eine sehr aufgeheizte politische Landschaft schon seit vielen, vielen Jahren besteht, spätestens seit 2014, 15, wo die AfD hier mit Macht in die Parlamente, in die Städte und in den Landtag drängte. Da praktizieren wir das ja und wir haben auch entsprechende Vorkehrungen in den Gemeindeordnungen, so dass wir hier sehr ausgeprägte Beteiligungsverfahren haben. Aber je mehr Beteiligungsverfahren Sie haben, desto schwieriger wird es, weil es immer wieder eine Gruppe gibt, die irgendwie dann gegen eine Entscheidung mobilisiert. Und wenn Sie dann noch eine Partei haben oder eine Gruppierung, die all das nutzt, um sozusagen den Protest in fundamentalistischer Weise auch noch zuzuspitzen, um die sogenannten Altparteien oder die Repräsentanten oder die Bürgermeisterinnen vorzuführen, dass sie nicht in der Lage sind, vernünftige Politik zu machen, dann haben sie es ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, was wichtig wäre, neben all den Verfahren, die wir auch haben, ein sehr aufwendiges Verfahren, aber man kann es machen. Wir nennen das ja, Sie kennen das in Baden-Württemberg auch, hier und da, entweder runde Tische oder Bürgerräte. Das ist ja so mittlerweile wieder so ein geflügeltes Wort geworden, das scheinbar verspricht, alle Probleme zu lösen. Wir hatten das auch schon in den 60er und 70er Jahren, da hieß es mal Planungszelle oder so. Das sind alles Modelle, die sind schon erprobt. Aber so groß die Probleme auch sind, Bürgerräte könnten beispielsweise lernen, die Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvolle Entscheidungen vorzuprägen, indem sie eben abwägen müssen, ob sie einen Spielplatz haben wollen oder ob sie ein Hallenbad renovieren wollen oder ob eine Straße hierher geht oder daher geht. Das heißt, sie müssen gleichzeitig auch die finanziellen Ressourcen mit beachten. Das heißt, dass Bürger und Bürgerinnen auf diese Art und Weise auch, jetzt sage ich etwas, was man vorsichtig nur verwenden muss, lernen können, dass Entscheidungen immer mit Kosten verbunden sind. Und zwar mit Kosten der Akzeptanz und auch schlicht und einfach Kosten der Finanzierung. Dass man nicht alles haben kann, sondern dass man abwägen muss. Und dafür sind Bürgerräte sicherlich ein Gremium. Aber das ist ein sehr komplexes Verfahren. Es ist auch aufwendig. Expertinnen und Experten müssen einbezogen werden. Es kostet auch was. Es ist ein Losverfahren. Die Leute müssen freigestellt werden von ihrem Job. Und dann muss man sehen, dass man sozusagen wenn die Bürger einen solchen Plan mal gemacht haben, auch einen Haushaltsplan, dass der auch gehört wird in den Repräsentativorganen, das heißt also im Kreistag oder im Stadtrat oder wo auch immer, dass da eine Anknüpfung erfolgt. Denn wenn Sie etwas nur sozusagen für die Schublade produzieren, sind Sie auch wieder frustriert. Ich glaube, dass das sozusagen eine Möglichkeit ist, dem ganzen System etwas mehr Legitimation und Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger zuzuführen. Denn darauf kommt es auch an. Nochmal, das ist kein Allheilmittel, aber man macht es hier und da und es funktioniert eigentlich auch nicht schlecht. Nur die Politik muss sich dann dazu verhalten.
Ich sehe Herrn Salomo schon mit dem Fingerschnippen, Beteiligungsformate miteinander statt übereinander. Wie sehen Sie das?
Also ich bin immer der festen Überzeugung, wenn man am Abend einen Spieleabend macht, dann wäre es gut, wenn wir uns auf ein Spiel committen. Also ob wir jetzt Schach spielen oder Dame spielen. Und unsere Verfassung gibt es doch vor. Wir haben doch repräsentative Demokratien. Und zur Willensbildung sind Parteien da. Und warum schaffen wir lauter Parallelveranstaltungen? Warum schaffen wir es nicht mehr, die Menschen abzuholen mit den etablierten Strukturen, die wir haben? Nochmal, also ich kann als Oberbürgermeister jeden Abend in einem tollen Rat drin sitzen, der mir erklärt, was wir alles falsch machen und wie wir es besser machen können. Ich glaube einfach nur, dass wenn ich jetzt ein zweites Parlament auf Bundesebene mit Ehrenbürger oder mit zufällig ausgewählten Bürger der Bundesrepublik besetzen würde, dass das die Probleme nicht zwangsläufig löst, sondern das ist ja im Endeffekt eine Parallelstruktur, die ich aufbaue und sage, mit der wird dann alles besser. Weil ich finde schon, dass wenn sich jemand für einen Gemeinderat zur Verfügung stellt oder auch jemand für das Amt des Bürgermeisters zur Verfügung stellt, dass er das tut, um mit bestem Wissen und Gewissen was voranzubringen. Und wir haben ja gesetzlich implementierte Bürgerbeteiligungsmodelle. Die Frage ist nur, warum sagt der Gesetzgeber nicht, was er mit diesem Bürgerbeteiligungsmodell eigentlich erreichen will? Eine Verbesserung des Projektes und nicht ein Stilllegen eines Projektes.
Ja, ich glaube, ich wäre total missverstanden, Herr Salomo, wenn ich für Bürgerräte auf Bundesebene bin. Ich bin auch nicht auf Länderebene. Das ist auch ganz, ganz schwierig, sondern auf kommunaler, auf kleinräumlicher. Das ist das Einzige, wo so etwas sinnvoll ist, weil Bürgerräte haben da womöglich eine größere Einsicht in die Zwänge, auch ihre unmittelbaren Nahbereiche. Und dennoch, ich gebe Ihnen vollkommen recht, das könnt ihr überall nachlesen. Ich bin, glaube ich, im Augenblick in meinem Fach der Einzige, der dauernd sagt, wir müssen an der repräsentativen Demokratie festhalten, weil die nur Legitimation gibt. Das Problem ist aber, dass eben die Repräsentativorgane im Augenblick unter enormem Vertrauensverlust leiden. Das ist der Punkt, das sehen wir in jeder Befragung, das haben wir auch gerade wieder gemacht, und Parteien stehen nun ganz unten an der Vertrauensleiter, da ist kaum noch was zu retten. Und das wird eben, Sie sind noch vielleicht in Ihren Regionen etwas bevorteilt, aber hier im Osten, da gibt es eben Bewegungen, das ist nicht nur die AfD, sondern viele andere auch, die halten die Parteien zu Alt- oder Kartellparteien, damit können sie kaum noch eine Schnitte gewinnen und in den Kreistagen oder in den Stadtverordnetenversammlungen sind überwiegend mittlerweile eher AfD plus freie Wählerschaften. Das heißt, es sind die alten Parteien so gut als Parteien kaum noch erkennbar. Das heißt, das löst sich auf. Und das ist ein Prozess, der nicht nur in Deutschland zu beobachten ist, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. Das, was eben früher die Parteien an Willensbildung geleistet haben. Ich bin ein großer Fan davon. Ich halte das für eine großartige Funktion, eben auch von Parteien. Es gibt daneben auch noch andere vermittelnde Institutionen. Aber das ist so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Und dafür gibt es ganz bestimmte Gründe, die nicht nur in der schlechten Performance von Parteien liegen, sondern einfach, weil sich das Kommunikationsverhalten geändert hat, weil die Gesellschaft sich fragmentiert hat. Wir nennen das auch die Singularisierung, das ist die Individualisierung der Gesellschaft. Und es ist ganz schwierig sozusagen, die Parteien als die Mediatoren wieder ins Spiel zu bringen, ganz abgesehen davon, dass Bürger mittlerweile Politik auch sehr stark unter dem Gesichtspunkt eines Konsumenten sehen. Das heißt, sie gucken nach den Kosten, die sie selbst investieren müssen, um Politik zu gestalten und sagen, das ist mir zu teuer, in dem Sinne, das kostet mich zu viel Zeit. So, da gehe ich dann eben nicht mehr rein. Aber trotzdem protestieren und gegen etwas sein, das geht immer noch, weil da kann man eine Petition unterschreiben oder da kann man einen Klick machen bei irgendwelchen Befragungen oder Initiativen im Netz. Insofern haben wir so unterschiedliche Entwicklungen, die zusammenkommen. Und ich glaube, wir brauchen auch mehr analoge Foren eigentlich der Auseinandersetzung. Und da ist sozusagen zumindest das Modell runter Tisch, Bürgerräte, Bürgerdialoge, und zwar in analoger Form, ist etwas, was man vielleicht etwas stärker machen kann. Aber auch hier muss man einfach ganz realistisch sehen, nicht alles klappt und führt zur Befriedung der Szene. Denn dadurch kriegen sie wieder eine Politisierung hinein, die, sagen wir mal, einer gemeinwohlorientierten, fachlichen und pragmatischen Entscheidung manchmal im Wege steht.
Jetzt haben wir, glaube ich, tatsächlich eine ganze Reihe Ansatzpunkte. Also Sie haben angesprochen, ja, wir erleben das ja auch in Deutschland, immer mehr Bürgermeister, die parteilos sind, werden tatsächlich gewählt. Wir haben in Frankreich ein komplettes Zusammenbrechen des Parteiensystems erlebt. Am Ende waren es dann aber doch, auch in dem Fall mit Herrn Macron, ja wieder eine Gruppierung, die sich dann doch zur Partei hinterher entwickelt hat. Frau Ferl, da will ich Sie mal mit einbinden. So ein runder Tisch, wenn denn die Parteien nicht mehr funktionieren, schiebt der die Sachen nur auf die lange Bank oder könnte das wirklich funktionieren?
Das könnte funktionieren, aber wir haben hier in Deutschland eine repräsentative Demokratie. Und das ist ein sehr gutes Modell, denn dort sitzen die Personen am Tisch, die mit den meisten Stimmen aus der Bevölkerung gewählt wurden. Und wie eben auch schon Helmut Schmidt sagte, Demokratie besteht aus Debatte und aus anschließender Entscheidung aufgrund dieser Debatte. Und wenn wir dann eben sagen, wir müssen in den Gremien eine offene Debatte führen, das heißt in öffentlicher Sitzung, nicht öffentlich. Das ist mal ein Punkt. Öffentliche Sitzung und dann Mehrheiten akzeptieren, aber die Minderheiten achten. Das ist, hat auch eine Sache mit Respekt zu tun. Unser Ministerpräsident hier in Baden-Württemberg, der zitiert ja oft die Hannah Arendt mit diesem schönen Gedanken, Wahrheit gibt es nur zu zweien. Und da ist doch schon inneliegend, dass man das Gespräch, das ehrliche Gespräch suchen muss. Und was die Fraktionssitzungen angeht, die könnten ja zum Beispiel auch viel häufiger offen sein, also dass Menschen eingeladen werden, auch an den Fraktionssitzungen teilzunehmen. Das geht ja in die Richtung runder Tisch. Aber eine weitere Beteiligungsebene neben der repräsentativen Demokratie, die unserem Gemeinderat, den Stadträten, Kreistag, finde ich nicht sinnvoll. Es ist wichtig, den Kontakt zu suchen und das Gespräch. Und ich möchte noch einen weiteren Aspekt einbringen, und zwar die Presse. Was ich in Deutschland erlebe, ist, dass die Presse viel zu selten differenziert pro und contra berichtet. Das haben wir ganz deutlich bei den Corona-Maßnahmen damals gesehen, wo eigentlich die ganze Presse nur pro Corona-Maßnahmen war und die anderen wie so Aussätzige behandelt wurden. Dann auch bei der Flüchtlingsaufnahme 2015, die Willkommenskultur, kaum kritische Stimmen in der Presse oder dann beim Atomausstieg. Atomausstieg ist auch nur super gewesen. Wo ist da das Pro und Contra? Also auch in der Presse nicht nur diese eine Seite zu haben. In der Zeit gab es früher eine große Seite, wo zu einem Thema immer ein Artikel Pro und ein Artikel Contra war. Und wenn man sich das beides in Ruhe durchgelesen hat, hatte man das ganze Bild.
Und ein Pro und Contra gibt es auch in der Kommunale im Übrigen regelmäßig, Rebecca.
Ja, das waren ja jetzt so eher so ein bisschen bundesmäßigere Themen, das würde mich jetzt nochmal interessieren, vielleicht auch von Ihnen, Herr Salomo, sehen Sie das so ähnlich und sehen Sie das auch in der lokalen Presse oder ist das dann eher in den überregionalen Medien ein Problem?
Nee, man nimmt deutlich wahr, dass Medienhäuser mit gestiegenen Papierkosten, Energiekosten, Personalkosten, Verteilerkosten, Mindestlohn zu kämpfen haben. Man merkt ja auch, dass sich die regionale Presse immer mehr aus der Fläche auch zurückzieht, ein Redakteur immer mehr Themen bearbeiten muss. Aber man merkt halt auch, dass in diesem Überlebenskampf hinter jedem Schatten, der irgendwo vermutet wird, gleich ein Skandal draus gestrickt wird. Und das tut einer Demokratiebildung halt nicht gut. Und nochmal, also ich bin immer ein großer Freund von Regeln. Und als Verwaltungsbeamter habe ich in meiner ersten Woche gelernt, kein Tun, Dulden oder Unterlassen ohne gültige Rechtsgrundlage. Und wenn ich mich halt irgendwie einbringen will, dann kann ich das. Also ich kann mich gut daran erinnern, Sie haben vorhin gesagt, ich bezeichne die Kommunen immer als Speerspitze der Demokratie. Das macht im Übrigen unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und da war die Vorsitzende der Friday for Futures-Bewegung. Und sie war damals irgendwie Mitte 20 und saß links um Steinmeier, ich saß rechts. Und dann hat sie mit vollem Zorn erzählt, wie schlimm sie das findet, dass sie sich in der Politik nicht einbringen kann, dass die Abgeordnete gar nicht auf sie zukommen, wie man die Zukunft gestalten soll und dass das eigentlich als Jugend total überfahren wird und keine Möglichkeit hat, sich in dieser Demokratie einzubringen. Und da musste ich meinen oberen Knopfkragen erstmal aufmachen, die Krawatte etwas lockern und Herr Steinmeier hat mitgekriegt, dass ich etwas unruhig werde und hat dann mir das Wort übergebe. Ja, ich sage, also wissen Sie, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Bundesbeamter. Ich war bei der Hauptjugendauszubildendenvertretung beim Bundesfinanzministerium. Ich war bei der Bundesfinanzkommission bei Verdi. Ich war in Parteien aktiv. Ich bin mit 25 Bürgermeister geworden. Ich habe so viele Ämter inne gehabt, wo ich mich immer sinnstiftend einbringen konnte und meine Meinung mit in die Entscheidungsfindung habe einbringen können. Man muss aber verdammt nochmal vom Sofa aufstehen und muss sich in den gültigen Rechtsspielregeln einfinden. Und das ist beim Fußball auch nichts anderes. Wenn ich beim Fußball Mittel anwende, die nicht erlaubt sind, gibt es eine rote Karte und es wird nicht respektiert. Punkt. Und ich glaube, da muss Politik auch mal wieder ein Stück weit selbstbewusster werden, weil ich einfach glaube, wir machen zu viele Nebenspielplätze auf. Wir erzeugen in den ganzen Nebengremien viel zu viele Wünsche, die wir nicht befriedigen können, weil es monetär erstens nicht geht und zweitens, weil jeder in seiner Blase versucht, die beste Lösung zu finden, aber 10 Blasen nebeneinander ergeben halt wieder kein Ganzes, sondern 10 Extrablasen. Und ich glaube tatsächlich, ich bin ein absoluter Verfechter unserer repräsentativen Demokratie, dass wir da schon was gewinnen können, wohlgleich wir das Thema mit der AfD haben. Das sehe ich auch so und da wird es mir auch ganz anders als Demokrat, wenn ich sage, ich bin seit über 20 Jahren jetzt im öffentlichen Dienst und kämpfe diese Demokratie. Aber immer nur das punktuelle Einsteigen bei Themen und dann Schuldige zu suchen und keine Lösungen, ich glaube, das spitzt das Ganze eher nochmal zu, wie das es dann wirklich zum Ergebnis beiträgt.
Ich nehme daraus so ein bisschen Hintern hoch und auch das, was Frau Ferlen eben gesagt hat, da gibt es ja schon eine ganze Reihe Möglichkeiten, offene Fraktionssitzung und. Herr Vorländer, wenn ich das so höre, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht brauchen wir gar nicht weniger Streit, sondern besseren Streit. Würden Sie sagen, die Kommunen sind die Orte, an denen man dieses Streiten wieder lernen kann und wenn ja, wie?
Ja, natürlich, die Kommunen sind der Ort. Weil da begegnen sich die Bürger und Bürgerinnen. Das muss man, glaube ich, auch ausspielen können. Insofern muss man Orte schaffen oder Foren schaffen oder Formate kreieren, wo Bürgerinnen und Bürger sich austauschen. Nur, ich kenne das jetzt seit 10 Jahren, wo das in allen Formaten ausgespielt worden ist. Hier seit der Pegida-Bewegung 2015 in Dresden, 14, 15, das war um die Jahreswende, das Erscheinen dieser Bewegung, hat man alles versucht. In den Kirchen, in den Vereinen, in den Turnhallen, in den Gemeindeämtern, überall hat man solche Foren geschaffen. Und trotzdem hat sich die Polarisierung nicht gelegt. Man muss also wirklich schon sehen, das verändert sich prinzipiell und grundlegend etwas an der demokratischen Konfliktlösung und an der Demokratiekultur, der Streitkultur. Und ich muss Ihnen sagen, so viel ich darüber nachdenke und immer wieder gucke, was man machen kann, mir fällt langsam auch nicht mehr sehr viel ein, wie man das befrieden kann. Und das, was Herr Salomo sagt, ist ja richtig. Nur, wie bringen wir den Menschen bei, dass es diese Regeln gibt, dass man Mehrheiten organisieren muss? Das ist übrigens auch nochmal ein Punkt. Frau Ferle, es geht nicht um Wahrheit in der Politik, auch wenn Herr Krischmann das mit Hannah Arendt sieht es auch anders, wenn man genauer hinguckt. Es geht um Mehrheiten, man muss sich sozusagen streiten darum. Wahrheitsansprüche haben ja ganz viele und das ist ein Teil des Problems. Jeder glaubt, dass das, was er sagt, wahr ist und dass das umgesetzt werden muss. Man muss in der Demokratie lernen, dass man auch Mehrheiten organisieren muss und dass man auch mal verlieren kann. Und dass man diesen Organisationsprozess nach ganz bestimmten Regeln vollzieht. Das ist vollkommen richtig. Ich sehe nur das Dilemma, dass eben diese Regelhaftigkeit, aber auch die Verstetigung eines Einsatzes zur Durchsetzung eben von ganz bestimmten Standpunkten, das kostet Zeit, das kostet Engagement, dass da die Bereitschaft geringer geworden ist. Und das macht die Sache im Augenblick so schwierig. Da ist es viel einfacher draufzuhauen und sagen, nein, nein, die wollen ja sowieso nur ihr eigenes Süppchen kochen. Das sind ja alles solche Muster eigentlich von Einstellungen, die wir im Augenblick zunehmend finden. Also er hat, ja, die Kommune ist der Ort, wo man das am ehesten vielleicht versuchen und vielleicht auch befrieden kann. Aber man muss sehen, dass das nicht wirklich wieder das Allheilmittel ist. Aber man muss es machen. Es gibt ja auch solche Foren. Und gerade muss man, glaube ich, diejenigen Bürger, die sich engagieren wollen und die auch das, den Respekt vor anderen haben, dass man die viel stärker noch macht, dass man sie auch einbezieht. Ich glaube, das ist eine etwas, das einfache Formulierung einbezieht heißt, dass man sie quasi auch zu Treuhändern des politisch-demokratischen Entscheidungsprozesses macht, dass man sie auch in öffentlichen Diskussionen viel stärker noch mit einbezieht, um den anderen Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, was die Demokratie braucht, auch vor Ort, damit sie Bestand haben können.
Es sind im Prinzip zwei Fragen drin, Herr Salomon. Das erste geht ganz stark an Sie. Wie bringen wir den Menschen diese Regeln bei? Und das zweite, was ich mitbekommen habe, das würde ich Frau Ferlen gleich anschließend noch weitergeben. Herr Vorländer spricht von den Menschen, die einbezogen werden wollen. Böse Frage, sind das die lautstarken Minderheiten? Aber zunächst Herr Salomon.
Ja, an der Stelle möchte ich vielleicht nochmal ein Wort zu den Parteien verlieren. Also ganz häufig ist so, wenn ich mit Menschen spreche und sage, warum tretest du nicht in eine Partei ein und engagierst dich, weil dann sehr häufig die Aussage kommt, ja, die Partei macht ja eh nicht, was ich will. Dann sage ich herzlich willkommen, ich könnte auch jeden Tag 10-mal austreten bei meiner Partei, aber das macht die Partei ja nicht besser. Das ist ja gerade Sinn und Zweck einer Partei, darüber zu diskutieren, Mehrheiten zu finden und Lösungen zu suchen. Und wenn du ernsthaft an unserer Demokratie interessiert bist, dann musst du halt diesen Weg beschreiten, weil das sind die Spielregeln, die wir in diesem Land haben. Aber auf der anderen Seite finde ich, wir müssen nicht mehr Foren schaffen, sondern wir müssen eigentlich aus meiner Sicht einen ganz anderen Weg gehen. Wir müssen den Weg gehen, dass Politik für den Bürger wieder greifbar wird. Ganz einfach, wir werden in dem Thema der Energiewende sehen wir das eigentlich ganz gut, dass sich Berlin hinstellt und sagt, wir machen das. Warum spielen wir diesen Ball nicht zurück in die Kommunen? Warum stellt unser Bundeswirtschaftsminister sich nicht hin und sagt, bis 2030 sorgt die Bundesregierung dafür, dass wir zentral den Strom in Deutschland verteilen? Und wenn dann in Hinterdupfingen um 13.46 Uhr bei Marete Klein die Gefriertruhe anfängt aufzutauen, weil sie am 01.01.2030 eben nicht mehr flächendeckend den Strom bereitgestellt kriegen, sondern nur den Teil, den die Kommune halt auch zur Verfügung stellt, dann wird das Problem auf einmal wieder regional. Und dann verspreche ich Ihnen, es steht am 01.01.2030 die Hälfte der Bevölkerung auf dem Rathausplatz und sagt, was machen wir jetzt? Und wir haben irgendwie gelernt, Berlin regelt das alles für uns. Egal, ob das die Kinderbetreuung ist, ob das Energie ist, wir müssen, glaube ich, die Leute wieder mehr in die Verantwortung vor Ort zurückholen und müssen denen sagen, ja, wir können gegen alles sein, aber irgendwie muss es zum Schluss dann trotzdem funktionieren, weil halt Strom nicht aus der Steckdose kommt, sondern erstmal erzeugt werden muss. Und ich glaube, der Punkt, der ist manchmal verloren gegangen. Und da hätte ich eher den Wunsch einer mehr Dezentralisierung aus Berlin, nicht nur was das Geld angeht, sondern insbesondere auch bei den Aufgaben, damit man als Oberbürgermeister auch hinstehen kann und sagen kann, okay, also wenn ihr gegen dieses Windkraft stimmt, völlig legitim, aber denkt dran, 2030 können wir erst 75% unseres Energiebedarfs abdecken mit allen Konsequenzen. Und jetzt dürft ihr gerne auch mit Nein stimmen. Und ich glaube, da müssen wir Demokratie einfach wieder erlebbarer machen.
Ja, Frau Ferlen hatte ich noch kurz angesprochen, deswegen.
Ja, genau. Also es ging darum, inwieweit eigentlich lautstarke Minderheiten unsere Debatten dominieren. Denn diese Minderheiten, das sehe ich zum Beispiel jetzt bei uns in Urbach, es sind eigentlich überwiegend die gleichen Personen, die zu diesen Bürgerbeteiligungsformaten kommen, sei es jetzt beim Gemeindeentwicklungskonzept, bei der Wärmeplanung, Fußverkehrscheck. Es sind also wirklich zu 70% immer die gleichen. Es sind viele Lehrer dabei, Rentner, Beamte. Es sind nie Migranten dabei, junge Eltern, Alleinerziehende. Also es ist vieles. Viele Personen aus unserer Bevölkerung kommen nicht. Und deswegen sind es nachher diese Menschen, die über diese Bürgerbeteiligungsformate, die bei uns jetzt eben in Baden-Württemberg eingefordert werden, wenn man Fördermittel bekommt, die dann in den Veröffentlichungen auch einen großen Raum einnehmen. Ich finde das ganz gefährlich, wenn solche Minderheiten nachher so viel Platz einnehmen, denn das ist jetzt immer wieder bei der repräsentativen Demokratie. Da im Gemeinderat ist es ja die gesamte Bevölkerung gut in der Breite dann abgedeckt. Und dort sollen die Debatten geführt werden. Und dort müssen dann aber auch Mehrheiten akzeptiert werden und Minderheiten geachtet werden. Denn wir haben auch ganz kleine Gruppen im Gemeinderat, auch nur Einzelpersonen. Durch die neue Auszählung, wie es in Baden-Württemberg ist, haben wir jetzt nicht mehr diese ganz großen Fraktionen. Und es ist wichtig, dass hier auch jede Meinung gehört wird. Wir müssen in der Demokratie wieder lernen, uneins zu sein, ohne uns zu entzweien. Das ist wie bei einem Familienessen, wenn zu Weihnachten alle an einen Tisch kommen und da sind inzwischen Veganer dabei und auch die verschiedenen Einstellungen. Die einen leben im Einfamilienhaus im Speckgürtel, die anderen haben kein Auto, weil sie ja ihren CO2-Fußabdruck reduzieren wollen und alle kommen zum Familienessen an einen Tisch. Und dann ist doch der Wunsch in unserer Demokratie, dass wir miteinander debattieren. Wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein, das ist in Ordnung, aber wir dürfen uns darüber nicht entzweien.
Da haben Sie was angesprochen, dass wir bisher vielleicht auch ein bisschen missachtet haben in der Diskussion, dass es eben oft genau die gleichen Leute sind, die man mit den unterschiedlichsten Beteiligungsformaten erreicht und da aber eine ganze Mehrheit häufig fehlt, die sich nicht äußert. Da würde ich vielleicht zum Abschluss gerne jeden von Ihnen einmal relativ kurz fragen, was können wir denn vielleicht tun, um diese Leute an den Tisch zu holen und auch die zu beteiligen aktiv? Herr Vorländer einmal.
Ja, man kann immer wieder nur sagen, dass es alle angeht. Also Politik ist das, was die Angelegenheiten des Bürgers sind. Da kommt das auch her aus dem Griechischen. Und man muss sozusagen die politische Auseinandersetzung mehr wertschätzen. Das ist aber sozusagen ein Appell. Man muss das auch sozusagen schon in den Schulen beginnen. Man muss es in den Bezirken praktizieren. Es gibt ja auch viele Kommunen, die haben Bezirksräte, da finden auch Bezirksratsversammlungen in offener Weise statt. Das heißt, da kommen Bürgerinnen und Bürger hin. Aber es ist immer, auch da muss ich sagen, aus Politikwissenschaften, aus der Geschichte wissen wir, es gibt immer Asymmetrien bei Beteiligungen. Das ist so. Das heißt, es sind nicht immer dieselben Personen, aber es sind eher diejenigen, die entweder Zeit haben, wie die Rentner. Die kommen ganz gerne dann dahin. Das ist auch ein Geselligkeitsfaktor, sich dann zu treffen mit anderen. Das muss man einfach so sehen. Und es sind diejenigen, die besser ausgebildet sind. Das ist immer so, oder die einen höheren Einkommensstatus haben. Das wissen wir aus allen Befragungen. Und diejenigen, die vielleicht auch andere Perspektiven einbringen können, sind diejenigen, die eigentlich nicht dabei sind, aber die dann nachher gleichwohl auch sagen, dass sie nicht gehört werden. Also die sich andere Formate des Protestes suchen, auch auf den Straßen. Ich glaube, es ist eine Überzeugungssache. Es ist auch eine Führungssache. Ich glaube, ein guter Bürgermeister, eine gut agierende Bürgermeisterin, die auch mit Mut sozusagen vorangeht und Politik macht und sagt, das sind unsere Vorstellungen, darüber müssen wir jetzt diskutieren, kann eben sozusagen die Mobilisierung des Interesses auch aller Bürger eher generieren als jemand, der sich nur als Verwaltungsmann sieht und sagt, das müssen wir jetzt durchziehen. Also das offene Rathaus, die mutige Führung ist, glaube ich, genauso wichtig wie das Partizipationsbegehren von Bürgerinnen und Bürgern.
Herr Salomo, wie motivieren Sie denn möglichst viele Menschen, sich zu beteiligen bei Ihnen in der Kommune?
Also, dass ja Energie irgendwie im politischen Raum unterwegs ist, das spüren wir ja. Und also ich fände es tatsächlich gut, wenn wir diese Energie eben wieder in den Parteien bündeln können, damit auch einfach wieder eine gewisse Mehrheit an Debatte stattfindet. Aber ich fand vorher den Vorschlag ganz gut von Zufallsbürgern. Also ich fände es schon mal einen großen Anreiz, wenn wir es schaffen würden, im Bundesbaugesetzbuch bei Neubaugebieten eben nicht nur die Anwohner als Bürgerschaft zu verstehen, sondern Zufallsbürger, so wie das Land oder der Bund im Übrigen ja bei Bundesprojekten macht. Da wird ja dann aus verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Sozial Verhältnissen dann eingeladen, um eben ein umfängliches Bild zu kriegen und dass wir Bürgerbeteiligung immer als Verbesserung des Projektes verstehen und nicht als Verhinderung, weil schon irgendwie immer wieder der Eindruck entsteht, dass wenige in unserem Land leiden müssen, für das, dass es uns in Summe dann besser geht. Und was mich ganz besonders bei der Debatte einfach stört, ist, wir sind die drittgrößte und stärkste Volkswirtschaft der Welt. Also, wenn es uns nicht gut geht, wem denn dann, bitteschön? Und das gehört einfach auch mal wieder zur Realität der Debatte dazu. Natürlich ist es nicht schön, wenn jetzt einer ein Haus vor meinem Wintergarten hinbaut. Aber es gibt Schlimmeres in dieser Welt. Und ich glaube, wenn man sich einfach weltweit umschaut und dann sich die Probleme anschaut, mit denen andere Bürgerinnen und Bürger oder auch Städte zu kämpfen haben, ja, also ganz aktuell in der Ukraine, dann dürfen wir doch eigentlich alle froh sein, wie es uns geht und wo wir heute stehen. Und dass wir Herausforderungen haben, ich glaube, das gehört bei jeder Generation dazu. Aber ich glaube, das viel Wichtigere ist einfach, dass wir uns jetzt auch international nicht zerreiben lassen, sondern dass wir tatsächlich auch wieder so eine Einigung in unserer Bevölkerung herstellen, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, das ist von außen ganz massiv gesteuert, dass eben das Vertrauen in die Institutionen kaputt geht. Und ja, das sehe ich schon so ein bisschen als Angriff, als fundamentalen Angriff gegen unsere Demokratie an. Mhm.
Frau Fährlin, vielleicht nochmal auf die Zufallsbürger. Würden Sie sagen, das ist ein gutes Prinzip oder haben Sie eine andere Art, die Menschen vor Ort zu aktivieren?
Also auch bei den Zufallsbürgern, das klingt erstmal ganz gut. Es ist ja nachher eine Selbstauswahl, wer die Einladung annimmt. Das heißt, wir haben dann immer noch keinen wirklich repräsentativen Schnitt. Wichtig fände ich, das hatte ich so hier auch bei uns mit der Servicestelle Bürgerdialog besprochen, dass man dann die Stakeholder auch noch dazu nimmt, weil gerade Vereinsvorsitzende oder Feuerwehrkommandant jetzt als Beispiel haben ja auch einen großen Einfluss auf Meinung im Ort. Was wir im Rahmen von unserer Gemeindeentwicklungskonzept noch gemacht hatten, war, dass wir mal eine repräsentative Umfrage bei uns im Ort gemacht haben. Das war das erste Mal, dass sowas durchgeführt wurde. Da war eine Frage, was stört Sie am meisten? Und tatsächlich war es der fließende und der ruhende Verkehr. Und das können wir jetzt, das ist also repräsentative Umfrage, das können wir jetzt hervorragend als Argumentation nutzen zur Reduktion von Parkplätzen, also Parkraum auf den Straßen. Und das ist war jetzt für uns, für unsere Arbeit sehr, sehr hilfreich. Und um weitere neue Formate, um insbesondere Jugendliche zu erreichen, die ja zu den etablierten Formaten eigentlich auch nicht kommen, haben wir ins Leben gerufen ein Speed-Dating mit dem Gemeinderat und Grill and Chill mit mir. Also ich grill dann mit den Jugendlichen zusammen. Aber wir sehen auch bei dem Speed-Dating am ersten Abend, als wir das erste Mal gemacht haben, war das freiwillig und da haben sich die Jugendlichen nicht getraut. Inzwischen machen wir das Format zusammen mit unserer Gemeinschaftsschule. Dann wird das im Gemeinschaftskundeunterricht vorbereitet. Und dann funktioniert es auch. Und das ist eine tolle Möglichkeit, Jugendliche und den Gemeinderat zusammenzubringen.
Sie merken, jetzt beginnt die Diskussion eigentlich erst so richtig. An dieser Stelle müssen wir sie beenden. Sie zu Hause können die weiterführen. Nur als Stichworte nochmal Grillabend, Speeddating, repräsentative Umfragen. Dazu übrigens verlinken wir Ihnen hier unter den Podcast nochmal einen schönen Beitrag, wie man das dann so macht, dass es auch wirklich repräsentativ ist. Das macht man nämlich dann mit der Sozialforschung. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Herrn Vorländer, an Martina Fährlin und an Michael Salomo für ja Klarheit ohne Besserwisserpose und Praxis ohne Populismus. Dankeschön.
Ganz genau. Herzlichen Dank und auch vielen Dank für das Zuhören an alle. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast, aktivieren Sie die Glocke und wenn Sie jetzt gerne noch Ihre Kommentare beitragen möchten, wissen Sie, wo das funktioniert.
Ganz genau. Für dieses Jahr war es das übrigens. Wir verabschieden uns in eine kurze Weihnachtspause. Am Mittwoch, 4. Februar 2026, sind wir dann zurück mit neuen Themen, neuen Gästen, aber natürlich wie immer streitlustig und kommunal. Bis dahin bleiben Sie streitlustig und bleiben Sie hören.